Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu einer etwas anderen Ausgabe unseres Podcasts Friedensreiter, denn Jochen Reidegeld ist heute nicht dabei. Der Grund, er muss arbeiten. Das kommt ja selten genug vor und deswegen wollten wir ihn in seinem Eifer jetzt auch nicht bremsen. Und ein weiterer Vorteil für mich ist, dass er mich deswegen nicht unterbrechen oder mir widersprechen kann. Wir werden sehen, wo uns das hinführen wird. Das soll aber unserem heutigen Gast überhaupt nicht schrecken. Ich freue mich, dass ich mit Professor Dr. Christoph Safferling, einem renommierten Experten für Strafrecht, Strafprozessrecht, internationales Strafrecht und Völkerrecht, begrüßen darf. Herzlich willkommen, Herr Professor Safferling.
Ja, ich grüße Sie, Herr Sprecher.
Sie sind Professor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Das habe ich Ihrem Wikipedia-Eintrag entnommen. Bin immer ein bisschen neidisch, wenn jemand einen Wikipedia-Eintrag hat. Und Sie sind Direktor an der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien. Genau. Das wiederum finde ich besonders spannend, denn die Nürnberger Prinzipien, abgeleitet aus dem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess seiner Zeit nach Ende des Zweiten Weltkrieges, sind zwar 75 Jahre alt, aber im Staatsrecht immer noch hochaktuell. Sie formulieren ganz klar, dass völkerrechtswidrige Handlungen im Krieg nicht geduldet und auch nach dem jeweiligen Konflikt noch verfolgt werden können, egal von wem sie begangen oder in Auftrag gegeben wurden. Genau. Das ist erstmal eine Regelung, die Mut macht, die auch aktuell angewendet wird, wenn man an die Kriegsverbrecheranklagen gegen Putin, Netanyahu, die Hamas-Führung denkt und verweist. Insofern sollte man meinen, auf der normativen Ebene zumindest ist alles in Ordnung. Und jetzt kommen Sie, Herr Professor Safferling, auf einmal daher und veröffentlichen ein Buch mit dem Titel Die Ohnmacht des Völkerrechts. Wie geht das zusammen?
Ja, wie geht das zusammen? Also ich glaube, das Erlebnis, was wir jetzt gerade alle teilen, ist, dass das Völkerrecht uns nicht die Macht vielleicht symbolisiert, die wir ihr gerne zuweisen würden. Also wir erwarten ja von einem Rechtssystem, dass es uns Verlässlichkeit, Rechtssicherheit gewährt. Und das beobachten wir im Völkerrecht gerade nicht. Wir haben jetzt schon Konflikte gerade angesprochen. Putin, Russische Föderation in der Ukraine, Gaza, Palästina, Israel. Die Anklage gegen Netanyahu, ja, wir haben zwar normative Grundlagen, wir haben die Nürnberger Prinzipien, wir haben Menschenrechtspakte, wir haben sogar mittlerweile ja Institutionen, also nicht nur die Vereinten Nationen seit 1945, sondern eben auch den Internationalen Strafgerichtshof, der auch in der Lage ist und willens ist, die Verbrechen zu verfolgen, wie sich das eben aus den Nürnberger Prinzipien ergibt, aber das funktioniert nicht so richtig. Also es gibt ein Durchsetzungsdefizit im Völkerrecht und das macht uns Sorgen, macht uns unsicher und ja, lässt ein bisschen den Eindruck einer Ohnmacht entstehen. Und darum soll es in dem Buch gehen, ein bisschen zu erklären, warum das so ist und vielleicht am Ende aber auch ein bisschen Hoffnung zu machen, dass es doch nicht so ohnmächtig ist, wie es vielleicht aktuell scheint.
Wir sind ja eine Kooperation des Instituts für Theologie und Frieden in Hamburg und des Ludwig-Windthorst-Hauses in Lingen. Ludwig Windthorst war ja bekannt dafür, dass er insbesondere die Herrschaft des Rechts sehr hoch angesehen hat und angesiedelt hat, zwar im innenpolitischen Bereich jetzt erstmal primär, aber als Ludwig-Windthorst-Haus. Und wenn wir uns jetzt über außenpolitische Themen unterhalten, dann ist natürlich auch hier wieder die Frage der Anwendbarkeit des Rechtes. Ist es wirklich so naiv gedacht, dass wenn wir sagen, wir haben ein Recht, das aber ja nicht immer zur Anwendung gebracht werden kann, dass das Recht alleine gar nicht ausreicht?
Naja, das Recht ist natürlich angewiesen auf die Durchsetzung. Und in diesem Bereich funktioniert das eben im Völkerrecht nicht so, wie wir das vielleicht gerne hätten und wie wir das erwarten aus unseren nationalen Erfahrungen heraus. Wenn hier gegen Regeln verstoßen wird im nationalen Kontext, dann gibt es eben Sicherheitsbehörden, da gibt es die Polizei, da gibt es die Staatsanwaltschaft und die Gerichte, die verfolgen das. Und das beobachten wir im Völkerrecht eben nicht. Und wie gesagt, das ist ein bisschen erklärungsbedürftig, weil unsere Erwartungen, wenn wir das Wort Recht hören, da vielleicht andere sind.
Ja, es ist so ein bisschen gefühlt, als ob, also erstmal versammeln sich ja sehr, sehr viele hinter diesem Völkerrecht, aber ganz individuell, wenn man es gerade, wenn es einem gerade nicht in den Kram passt, nimmt man es für sich dann halt doch nicht mehr in Anspruch. Also es ist so ein bisschen so wie der Einbrecher, der sagt, im Prinzip bin ich dafür, dass man nicht einbrechen darf, aber wenn ich gerade in einem anderen Haus mich befinde, dann muss das aber im Einzelfall mal okay sein.
Ja, genau, das ist eben der Punkt, ja, die Verlässlichkeit, die Belastbarkeit dieses Rechtssystems ist ja ein anderes, als wir das im nationalen Kontext erwarten. Es gibt eben nicht diese Durchsetzungsmechanismen, auf die wir dann zwingend bauen können, die dann anfangen tätig zu werden, die ermitteln, die verfolgen, die Sanktionen erlassen. Das Völkerrecht basiert eben auf der kompletten Gleichheit der Staaten, die souverän sind und sich auf Augenhöhe begegnen, egal was da passiert. Das ist das eine, das ist die Grundlage. Auf der anderen Seite spielt natürlich politische Macht, militärische Macht hier immer auch eine Rolle und führt zu einer Umwichtung, ja, oder einer Ungleichgewicht halt, der Subjekte dieses Rechts, und darunter leiden wir.
Wenn wir mal abstrakt auf den Satz blicken würden, kann Recht Frieden schaffen? Wie sähe da Ihre Antwort aus?
Also das ist natürlich die Idee von Recht, dass es Frieden schafft, dass es Ordnung schafft. Das ist ja am Ende, wenn man das jetzt aufklärerisch begründen will, ja, wie das Kant letztlich auch immer so zurückführt, eine Frage der Vernunft. Wenn man menschlich zusammenleben will in einer Gesellschaft oder eben auch in einer Gesellschaft von Staaten weltweit, dann vereinbart man Regeln und an die hält man sich. Und so kann das eben im Ausgleich der Interessen dann funktionieren. Und das Recht hat dabei eben auch noch die besondere Funktion, dass es ja auch diejenigen schützen soll, die vielleicht weniger mächtig sind. Es ist ja insbesondere dafür die Schutz bedürfen, ja. Und das funktioniert in den nationalen Kontexten, in unseren westeuropäischen Demokratien ja und Rechtsstaatssystemen ja ganz gut, im internationalen Kontext aber eben nicht.
Sind Demokratien ein Garant für die Einhaltung solcher völkerrechtlichen Vorgaben?
Also in einer Demokratie meine ich eben schon, dass qua Verfassung im Grunde so die Grundannahme herrscht, dass das Recht die Dinge regelt, dass dann eben auch Gerichte entscheiden über Streitigkeiten und nicht die Macht des Stärkeren dann am Ende obsiegt. Also insofern glaube ich schon, dass Demokratien, die aus den Erfahrungen heraus, die sie nach innen her haben, auch nach außen hin dann entsprechend bereit sind, dieser Vernunft folgend auch dort im zwischenstaatlichen Kontext sich Regeln zu geben und sich an diese Regeln dann auch zu halten.
Mal hypothetisch gefragt, bräuchte es unter Demokratien eigentlich ein Völkerrecht?
Ich denke auf jeden Fall, dass es einen Völkerrechtsbedarf. Die Staaten, und wir haben ja nun mal global ein System von Nationalstaaten, die müssen ihre Verhältnisse untereinander regeln. In gewissen Bereichen läuft das ja auch bei uns jetzt im europäischen Kontext beispielsweise ganz automatisch. Da merken wir gar nicht mehr, dass das mal völkerrechtlichen Ursprungs war, wie zum Beispiel die Europäische Union. Das fing natürlich an, indem sich Staaten zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir wollen unsere wirtschaftlichen Beziehungen jetzt mal verlässlich regeln. Ja, das hat sich jetzt verselbstständigt. Wir haben jetzt ein supranationales System der Europäischen Union, aber die Grundlagen sind natürlich immer noch völkerrechtliche. Also ja, die Staaten sollen und werden miteinander in Kontakt treten, um entsprechend die Außenbeziehungen miteinander zu regeln.
Wenn wir mal auf die aktuelle Situation blicken, da hat man das Gefühl, dass völkerrechtswidriges Verhalten quasi an der Tagesordnung ist. Wenn man in die Vergangenheit schaut, dann galten die 90er Jahren immer so als goldenes Jahrzehnt des Völkerrechts, obwohl wir da Ruanda hatten, obwohl wir da Jugoslawien hatten. Sehen Sie da tatsächlich auch eine Entwicklung im Moment oder ist das eigentlich aus der europazentristischen Perspektive eher so eine Nabelschau, weil die Konflikte weltweit ja häufig auch dann in ihren dramatischen Verläufen nicht immer so im Blick sind.
Also sicherlich ist es richtig, dass wir in den 90er Jahren eben so 10, 15, je nachdem wie man rechnet, Jahre hatten, die ja das Völkerrecht als goldenes Zeitalter des Völkerrechts vielleicht bezeichnet werden konnten, indem man wirklich den Willen gesehen hat, bei ganz vielen Staaten sich daran zu halten und das Schicksal der Welt auch irgendwie gemeinsam dann zu gestalten. Und die beiden Konflikte, die Sie angesprochen haben, die diesen Zeitraum ja fallen, die unglaubliches Leid für sehr viele Menschen ja bedeutet haben. Ruanda, der Völkermord dort und dann auch in Bosnien, der Völkermord in Srebrenica. Aber die Reaktionsmechanismen der internationalen Gemeinschaft, die waren eben da und da konnte man sich darauf verständigen, den Rechtsbruch, den Völkerrechtsbruch eben auch wieder mit den Mitteln des Rechts zu beantworten, indem man Strafgerichtshöfe geschaffen hat, die dann eben tatsächlich ja in der Folge auch die Verantwortlichen für diese Menschenrechtsverletzungen verfolgt hat und bestraft hat. Im Jugoslawien-Kontext, Ex-Jugoslawien-Kontext ja auch tatsächlich bis zu denjenigen, die dafür verantwortlich waren, Milosevic als Präsident Serbiens, der ist natürlich verstorben, bevor das Urteil ergehen konnte, aber Karadzic und Mladic, die sind ja tatsächlich zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Also da war die internationale Gemeinschaft in der Lage, die menschenrechtlichen Vorgaben und eben auch die Nürnberger Prinzipien, wie sich das alles nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, als gegeben zu akzeptieren und an der Umsetzung zu arbeiten. Da war man sich einig. Und insofern würde man sagen, so soll das ja sein in einem Rechtssystem. So soll das funktionieren. Heute sehen wir eine Situation, wo eben viele Staaten der Welt und darunter eben auch die mächtigsten, jetzt machen wir mal Russische Föderation und auch die Vereinigten Staaten von Amerika, die jetzt gerade diese Regeln eben nicht mehr als relevant einsehen, die keine Vorstellung haben von einem multilateralen Zusammenwirken der verschiedenen Staaten, sondern ihre eigenen Interessen verfolgen und teilweise ja auch geopolitisch-strategische Interessen dann mit Waffengewalt durchsetzen wollen.
Wobei, also wenn ich jetzt mich an den Jugoslawien-Konflikt erinnere, da war es durchaus so, dass man auch mit argumentativen Notkniffen quasi auch den Eingriff begründen musste. Also ich erinnere mich daran, dass man von einer internationalen Nothilfesituation sprach, um überhaupt das Eingreifen im Kosovo rechtfertigen zu können, weil ansonsten ja der Grundsatz der Nichteinmischung in innere staatliche Angelegenheiten dem entgegengestanden hätte. Also es war ja nicht so, dass das Völkerrecht gesagt hatte, hier sind die Mechanismen, wende sie an, sondern man musste es interpretieren. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Nein, nein, das ist natürlich ganz richtig. Das Völkerrecht handelt dann ja auch immer wieder Dinge aus. Und wir haben ja, wie wir auch schon festgestellt haben, ja ein Defizit an Durchsetzungsmechanismen. Und das war natürlich jetzt in den 1990er Jahre ja auch so. Also natürlich gab es die Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen haben ein suboptimales System der Sicherheitsarchitektur. In dem damaligen Zeitpunkt war aber der Sicherheitsrat, und das war ja, wie es ausschaut, tatsächlich einmalig in der Geschichte der Vereinten Nationen, nicht in einer Pattsituation, in einem Deadlock, sondern da konnten tatsächlich Maßnahmen ja ergriffen werden, wie eben die Errichtung des Jugoslawien-Strafgerichtshofs oder des Ruanda-Strafgerichtshofs. Man sieht aber auch, dass das sehr bald bröckelte. Ja, die Frage der militärischen Intervention, und das sah man ja auch schon im Anfang des Jugoslawien-Kontextes, als man dann versucht hat, Sicherheitszonen einzurichten und das auch mit sehr zurückhaltender militärischer Gewalt dann irgendwie zu schützen. Das hat ja auch nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert, weil man eben da qua Souveränität der Staaten und Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten immer unglaublich zurückhaltend ist. Dass dann hier 98, 99 dann ja auch nicht die Vereinten Nationen, sondern eben eine multilaterale Eingreiftruppe neben den Vereinten Nationen dann zum Schutz der Bevölkerung Belgrad bombardiert hat. Das war, wenn man so heute darauf blickt, natürlich auch ein gewisser Sündenfall, weil man das außerhalb der Strukturen gemacht hat, aus einer gewissen Hilflosigkeit heraus, um irgendwie handlungsfähig zu sein, dann da Waffengewalt angewandt hat, aber nicht mit Rückendeckung der Vereinten Nationen. Das muss man an der Stelle natürlich auch klar sagen, was dann natürlich weitreichende Konsequenzen hatte und hat bis dahin, dass eben auch der russische Präsident Putin heute behauptet, er würde ja nichts anderes machen, als die Regeln von damals jetzt zu seinen Gunsten anwenden. Ja, da muss man ja sagen, da hat man jetzt den Salat. Das Argument stimmt natürlich nicht und ist sehr heuchlerisch aus seiner Perspektive heraus, denn er hat ja damals widersprochen. Und jetzt kann er sich nicht auf dieselben Regeln berufen, die er damals nicht als Regeln akzeptieren wollte. Das Stichwort damals war ja die humanitäre Intervention. Ja, also, dass man eben auch wenn der Sicherheitsrat nicht funktioniert, doch bei massiver humanitärer Notlage eben auch eingreifen kann mit militärischen Mitteln, möglicherweise dann auch mal ohne Rückendeckung der Vereinten Nationen. Aber das muss man eben heute auch so sehen. Da spielt man eben mit dem Feuer und öffnet Tür und Tor für Missbrauch eben dieses Argumentes der humanitären Intervention.
Ja, oder der noch schlimmer, der prophylaktischen humanitären Intervention, wenn wir an das Bombardement der iranischen Atomanlagen denken.
Das ist natürlich dann so ein bisschen ein weiteres Problem mit einer bisschen anderen Nuance. Da geht es jetzt um das Selbstverteidigungsrecht, in dem Fall eben des Staates Israels, und die Frage, wie weit reicht das denn sozusagen auch als präventives Recht in das Vorfeld einer tatsächlichen akuten Gefahr des Angriffs auf den eigenen Staat. Ja, da geht es ja darum, dass man selbst bedroht ist. Und wann darf man dann ja jetzt eingreifen? Ich meine, man akzeptiert natürlich bei jedem Notwehrrecht ein Stück weit die Prävention, ja, das präventive Notwehrrecht, wenn Sie jetzt im Park nachts von jemandem dann angegriffen werden, dann können Sie sich natürlich verteidigen, bevor der erste Schlag gesetzt wird. Das ist im nationalen Kontext so, das ist im internationalen Kontext auch so. Aber die Frage ist, wo ist genau der Zeitpunkt? Ab wann dürfen Sie sich schon vorgezogen verteidigen? Und da bin ich für eine doch sehr enge Grenze und nicht für eine so ausufernde, wie das jetzt im Falle des von Ihnen gerade angesprochenen Bombardements iranischer Atomanlagen der Fall war.
Macht die Tatsache, dass gar nicht die Israelis die Bomben geworfen haben, sondern die Amerikaner, die Bewertung der Lage nochmal anders?
Nein, das verändert die Situation eigentlich nicht. Also wir kennen natürlich im Notwehrrecht, im Selbstverteidigungsrecht auch die kollektive Selbstverteidigung. Also dass, wenn man ein Recht hat, sich zu verteidigen, andere Staaten dann dabei helfen dürfen. Das wäre grundsätzlich hier ja auch möglich. Ich meine, schauen Sie in die Ukraine. Da unterstützen wir jetzt als Bundesrepublik Deutschland, Europäische Union, die Ukraine und liefern Waffen. Das ist ja letztlich auch nichts anderes als ein kollektives Selbstverteidigungsrecht gegen den Angriff der Russischen Föderation. Und das geht auch bei präventiver Notwehr oder Selbstverteidigung. Die Frage ist eben, ab wann?
Ich würde gerne noch auf ein anderes Beispiel aus der Geschichte schauen, und zwar den Angriff im Nachgang von 9/11 auf Afghanistan. Auch da hat man ja versucht, mit einer Hilfskonstruktion, mit einer argumentativen Hilfskonstruktion, eine völkerrechtliche Rechtfertigung für den Angriff zu finden, und zwar indem man gesagt hatte, da die staatlichen Strukturen den Terror nicht unterbinden, sind sie für den Terror mitverantwortlich und somit dürfen wir auch diesen Staat angreifen. Können Sie dieses Argument nachvollziehen seinerzeit?
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das war in dem Fall die Vertreibung der Taliban ja auch soweit von den Vereinten Nationen mitgetragen. Da gab es ja entsprechende Resolutionen, die das gedeckt haben. Und man hat natürlich im Völkerrecht insgesamt das Problem, dass wir ja nur von den Staaten als Völkerrechtssubjekte sprechen und alles immer einteilen nach der Territorialität letztlich. Alles, was auf dem Gebiet eines Staates passiert, kann eben unter Umständen diesem Staat dann zugerechnet werden. Er muss dafür Sorge tragen, dass aus seinem Territorium heraus keine Völkerrechtsverletzungen stattfinden. Wenn er das nicht tun kann, würde man ihm die Völkerrechtsverletzung zurechnen und kann dann eben möglicherweise eingreifen. Also in dem Fall haben das die Vereinten Nationen ja mitgetragen, dann war das völkerrechtlich, denke ich, auch in Ordnung.
Ich würde gerne auf einen Punkt hinaus, der in dem Zusammenhang, glaube ich, eine Rolle spielt. Unser Podcast heißt ja Friedensreiter und wir haben ja primär friedensethische Themen im Blick. Friedensreiter heißt ja deswegen, wir sind ja die Katholische Soziale Akademie des Bistums Osnabrück und zwischen Osnabrück und Münster sind ja seinerzeit, 1648 war es dann zu Ende, bei den Friedensverhandlungen die Friedensreiter hin und her geritten und haben die Botschaften ausgetauscht, bis dann hinter die Verhandlungsdelegationen sich geeignet hatten. Ich sage das deswegen, weil Sie in Ihrem Buch auch nochmal beschreiben, dass 1648 auch so der Startpunkt war des Staatsverständnisses, auf dem das Völkerrecht ja heute noch fußt, nämlich die Frage der Selbstständigkeit von Staaten. Sie haben es gerade auch nochmal angesprochen. Die beiden Beispiele, die wir jetzt hatten, sind ja Beispiele, wie man versucht, mehr oder weniger irgendwas zwischen trickreich, lamoyant oder überzeugend, eine Begründung zu finden, wieso dann in dem Moment die staatliche Souveränität hinten anzustehen hat. In der Sache bin ich da ja völlig dabei. Ich frage nur, ist das Staatsrecht oder das Völkerrecht, so wie wir es heute kennen, noch zu sehr in den Strukturen von 1648 gedanklich verhaftet oder hat es diese Fortentwicklung, die nötig ist, um die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, zu bewältigen, schon mitgemacht oder ist das diese Flexibilität, die man ihm zugesteht, ist die ausreichend, um den Voraussetzungen, um den Herausforderungen der aktuellen Zeit gerecht zu werden?
Also ich habe tatsächlich die starke Vermutung, dass wir zu sehr an sozusagen 1648 hängen und das Völkerrecht sich da nicht in der Art und Weise letztlich entwickeln konnte, wie das wünschenswert gewesen wäre, gerade noch mal nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs nach 1945. Es gab ja fantastische Ansätze. Also wir haben schon über Nürnberg gesprochen, dass war natürlich ein deutliches Signal mit der Entwicklung der Nürnberger Prinzipien und den Durchgriff des Völkerrechts auf den Einzelnen, also auf den Machthaber, auf den militärischen Führer, möglicherweise sogar auf Industrielle, die profitiert haben von Zwangsarbeit, von der Kriegsmaschinerie und da Anteil hatten an dem Aggressionsverbrechen. Also das waren ja Strukturen, die genau in die richtige Richtung gingen, dass man nämlich das Souveränitätsprinzip nicht mehr so rein abstrakt betrachtet, sondern normativ gestaltet und sagt, aber Souveränität setzt voraus, dass ein Staat auch in der Lage ist und willens ist, Menschenrechte umzusetzen, sich auch in der Lage zeigt, eben diese völkerrechtlichen normativen Grundlagen zu beachten und im eigenen Bereich durchzusetzen. So, und diese Normativität, an der haben wir viel gearbeitet und wir haben auch Institutionen geschaffen, zum Beispiel den Internationalen Strafgerichtshof, der auch wieder hier diese individuelle Verantwortung einführen will, um das eben genau zu symbolisieren, um das stark zu machen, um auch Einzelne, die sich dann nicht mehr hinter der Staatlichkeit verstecken können, zur Verantwortung zu ziehen. Aber wir sehen jetzt aktuell, dass wir deutliche Rückschritte in unserem weltweiten Völkerrechtssystem hier erleben und etliche Staaten sich nicht an diese Normativität und die Multilateralität gebunden fühlen. Und dann sind wir wieder da, wo wir 1648 waren. Und das ist sehr bedauerlich.
Geht von dem Internationalen Strafgerichtshof, auf den ich gleich nochmal im Detail kommen möchte, aber jetzt, weil Sie es gerade angesprochen haben, geht von ihm eigentlich noch eine oder ging jemals eine Abschreckungswirkung aus oder war das gar nicht Ziel der Angelegenheit?
Also Ziel war es auf jeden Fall. Das ist ja immer die Hoffnung, die wir haben mit einem Strafrechtssystem, dass es auch abschreckend wirkt. Wichtig ist vor allem, dass es eben eine Institution gibt, die letztlich ja die Nürnberger Prinzipien in der Welt symbolisiert, dass man eine Institution hat, die das deutlich macht, dass das die Ansprüche sind, dass das die Kategorien sind, das sind die Werte, an die wir uns weltweit halten wollen und wo wir auch von jedem, auch eben dem Staatenlenker, verlangen, dass er sich daran hält. Also es hat eine sehr starke Symbolkraft. Eine unmittelbare Abschreckungswirkung hängt, und das zeigen uns natürlich auch im nationalen Kontext viele empirische Untersuchungen, immer von der Durchsetzung ab. Und da der Internationale Strafgerichtshof keine durchsetzungsstarke Institution ist, sondern da eben als klassisches völkerrechtliches Institut quasi auf die Mitwirkung der Mitgliedstaaten angewiesen ist und wenn die Gefolgschaft verweigern, dann mangelt es eben an der Durchsetzung. Und deswegen kann diese abschreckende Wirkung nicht so sichtbar werden, wie wir das gerne hätten.
Dann bleiben wir doch jetzt nochmal eben bei dem Thema, weil es gerade passt. Es gibt ja verschiedene Staaten, die sich dem Gerichtshof verbunden fühlen. Es gibt auch Staaten, die eine Mitarbeit ablehnen. Wie schätzen Sie die Äußerung, er war ja noch nicht Kanzler, aber er war ja Kanzler im Anflug, von Friedrich Merz ein, der sagte, wenn Netanyahu nach Deutschland kommen möchte, dann finde ich schon einen Weg, wie er hier hinkommen kann, ohne dass wir gegen die Statuten des Gerichtshofes verstoßen. Und Klammer auf, könnten Sie sich vorstellen, haben Sie so viel Fantasie, welche Wege er da gemeint haben könnte, Klammer zu?
Also ich fand diese Aussage natürlich äußerst bedauerlich, gerade für die Bundesrepublik Deutschland, die sich ja immer sehr stark für den Internationalen Strafgerichtshof eingesetzt hat, auch und gerade als Lehre aus der eigenen Vergangenheit und als Lehre aus Nürnberg. Man hat ja lange damit sich schwer getan, Nürnberg und den Nürnberger Prozess als legitim anzuerkennen, aber man hat sich dann dazu durchgerungen, nach Jahrzehnte politischer Diskussion, und sich dann eigentlich als Vorreiter bei der Etablierung des Gerichts und auch bei der Ausstattung des Gerichts und bei der Möglichkeit, seine Entscheidungen durchzusetzen, sich dargestellt als Bundesrepublik Deutschland. Wenn man jetzt eben einen Haftbefehl die Gefolgschaft verweigert, dann ist das eine Abwendung von dieser Politik, und die ist sehr, sehr bedauerlich. Der Friedrich Merz hat das als Bundeskanzler ja nicht nochmal wiederholt. Er hat es nur ein einziges Mal gesagt, und ich hoffe, er hat dann nochmal drüber nachgedacht und wurde vielleicht auch dahingehend beraten, dass das schlicht und ergreifend natürlich auch rechtswidrig wäre. Also wir haben eine Verpflichtung, einen Haftbefehl durchzusetzen. Wir haben das ja auch schon getan. Erst vor wenigen Wochen wurde ja ein libyscher Staatsangehöriger in Brandenburg, glaube ich, verhaftet und wartet auf seine Überstellung nach Den Haag. Also wir sind ja willens und auch in der Lage, das zu tun. Und das müssen wir ohne Ansehung der Person tun. Ich sehe natürlich die politische Problematik, ja, gerade mit Israel. Das ist schon klar. Aber wir haben diesen Gerichtshof gegründet. Wir haben ihn mit den höchsten rechtsstaatlichen Kautelen ausgestattet, die wir akzeptieren können, so wie wir das uns im Inneren auch vorstellen. Und dann müssen wir diesem Gericht auch vertrauen, dass, wenn es den Verdacht hat, dass hier Straftaten begangen werden, dass es das auch entsprechend untersuchen kann mit Haftbefehlen, mit Verfahren. Und wenn das unsere Freunde sind, die dort angeklagt werden, dann müssen wir vielleicht im Vorfeld mehr dafür tun, dass diese Freunde nicht das Völkerrecht verletzen. Aber wenn es dann so ist, dann müssen wir diese Institution weiter unterstützen und diesen Glauben an Menschenrechte und Rechtsstaat dann eben auch so unter Beweis stellen, dass wir auch eben bei unseren Verbündeten eben eine Grenze ziehen. Genauso wie wir natürlich auch unsere eigenen Staatsangehörigen verfolgen müssen und ja auch verfolgen, die sich eben Menschlichkeitsverbrechen zu Schulden haben kommen lassen.
Das Grundproblem ist ja, und da kommen wir ja immer wieder dran, dass am Ende des Tages die Durchsetzbarkeit fehlt, dass wenn einer nicht mitmachen will, macht er nicht mit oder er hört auf mitzumachen und sagt, ich spiele nicht mehr mit. Wir kommen immer wieder an den Punkt. Und trotzdem haben wir ja auch immer wieder Beispiele, wo es funktioniert. Und wir haben auch in vorherigen Ausgaben des Podcasts auch immer wieder über die Frage gesprochen, was motiviert denn eigentlich dann zur Intervention? Und ganz häufig sind wir zu dem Schluss gekommen, am Ende des Tages motiviert die eigene Interessenslage. Ob ich mit Soldaten reingehe, ob ich mich mit Resolutionen beteilige, ob ich Wirtschaftssanktionen vollziehe oder nicht. Also im Prinzip ist die Durchsetzung des Rechts in eine sehr große Beliebigkeit gesetzt, wie die Frage der eigenen Interessen der Staaten, die auch in der Lage sind, ich sag mal, militärisch darauf zu reagieren, wenn es einen Konflikt gibt, abhängig. Oder sehen Sie das anders?
Nein, das wäre natürlich naiv, das anders zu sehen. Da spielt Politik, da spielen geostrategische Interessen, militärische Interessen spielen da eine große Rolle. Das ist Fakt. Wir müssen halt oder sollten halt, und die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg ging ja auch in diese Richtung, dafür sorgen, dass eben diese Kriterien gerade der Menschenrechte stärker in den Vordergrund treten. Dass es dann tatsächlich darum geht, menschliches Leben in Würde zu ermöglichen, wo auch immer das stattfindet. Ja, das muss im Grunde ja der Anspruch sein, der Anspruch jedes Rechtssystems und auch des Völkerrechts, nicht die Durchsetzung eigener oder wirtschaftlicher, strategischer Interessen, wie auch immer, sondern die Verwirklichung der Menschenrechte, Respekt vor der Würde des Menschen. Das wäre das Ziel, was es auch eben hier zu beachten gilt. Und wie gesagt, bedauerlicherweise hat diese Normativität irgendwie an Kraft verloren, hat an Überzeugungskraft verloren. Und aktuell sieht es wieder anders aus. Aber den Anspruch dürfen wir dahingehend nicht aufgeben. Ich habe da vielleicht auch noch mal eine Überlegung, die Robert H. Jackson, der war der Chefankläger der Vereinigten Staaten in Nürnberg, ja auch in seinem Eingangsstatement, in seinem Eröffnungsplädoyer gesagt hat. Ja. Er hat ja dann auch sinngemäß gesagt, also das sind jetzt hier vier Staaten, die diesen Prozess organisieren, aber es sind im Grunde nicht diese vier Staaten, die die Anklage erheben, sondern die Humanität. Ja. Es ist die Menschheit, die hier Anklage erhebt. Und ich glaube, das ist der ganz richtige Gedanke. Es geht hier nicht um die Interessen der Staaten, es geht um die Interessen, und Jackson hat es auch ganz klar benannt, es geht auch um das Überleben der Menschheit bei dieser massiven Verletzung von Menschenrechten. Und wir sehen das umgekehrt ja auch, wenn Sie sich zum Beispiel die Genese des Internationalen Strafgerichtshofs anschauen. Also das waren die glücklichen 90er Jahre, glücklich aus völkerrechtlicher Sicht. Und nachdem die ersten Versuche im Ruanda-Strafgerichtshof, Jugoslawien-Strafgerichtshof ja getan worden sind, hat ja gerade die globale Zivilgesellschaft unglaublich viel dafür getan, damit diese permanente Strafrechtsinstitution eingerichtet wird. Es war noch nie vorher in der Geschichte der Menschheit, dass so viele Nichtregierungsorganisationen sich zusammengeschlossen haben und ihre Kräfte gebündelt haben, um diesen internationalen Strafgerichtshof einzurichten. Die waren unglaublich einflussreich auf dieser römischen Konferenz 1998 und haben das Statut dann letztlich geprägt und mit dahin gewirkt, dass es dann verabschiedet worden ist, doch von einer ganz erheblichen Anzahl von Staaten, die sie eben auch davon überzeugen konnten. Und das ist es letztlich auch das, was mir Hoffnung macht, denn wir reden ja jetzt hier nicht von irgendwelchen Bagatellen, sondern wir reden davon, dass die Menschheit und jeder einzelne Mensch sich nach Gerechtigkeit, nach Frieden und Respekt vor der eigenen Würde sehnt. Darum geht es doch. Und diesen Anspruch dürfen wir einfach nicht vergessen und nicht verlieren, auch wenn jetzt gerade ein ziemliches Getöse der Waffen herrscht und man das vielleicht gerade nicht so hört unter dem Gebrüll der Waffen. Aber das ist der Anspruch, und den dürfen wir im Völkerrecht einfach nicht aufgeben.
Völlig, völlig bei Ihnen. Die Frage allerdings nochmal, wenn wir wissen, dass es lückenhaft ist, wie wir im Moment vorgehen, weil es einfach auch eine Frage von Kapazitäten ist oder aber auch von Bereitschaft, entsprechend zu agieren, der einzelnen Staaten. Also das ist meine persönliche Empfindung. Ich weiß ja gar nicht, ob ich sie statistisch untermauern kann, aber ich hatte den Eindruck, dass es Phasen gab in der Geschichte, wo wir deutlich mehr Blauhelm-Soldaten hatten. Ich will nicht über die Funktionsweise und die Effektivitätsfrage der UNO diskutieren. Darüber werden wir trefflich streiten und noch viele Podcast-Folgen verwenden können. Aber wäre es nicht ein Versuch der edlen Wert, ein Schweiß der edlen Wert, zu sagen, wir müssen mit dem Modell Blauhelme vielleicht etwas robuster als früher gedacht, offensiver umgehen?
Ja, durchaus. Das Problem ist so ein bisschen ambivalent. Also zur Herstellung von Frieden, wenn gerade tatsächlich ein Krieg tobt, sagen wir es jetzt einfach mal so, dann wird das ganz schwierig aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Also welche militärische Macht der Welt ist denn in der Lage, jetzt zum Beispiel in der Ukraine jetzt mit Waffengewalt Frieden herzustellen? Das würde nicht wirklich funktionieren. Wo Blauhelme dann aber eine Rolle spielen sollen, ist dann eben bei der Sicherung eines Waffenstillstandes, bei der Absicherung dann einer Friedensvereinbarung. Das ist ja dann der nächste Schritt, auf den wir jetzt so lange warten, dass in den Situationen im Sudan, in der Ukraine und auch in Palästina, dass eben man sich dann doch, die kriegsführenden Parteien sich doch verständigen auf einen Waffenstillstand, auf ein Friedenskonzept, und das dann eben abgesichert wird von einer neutralen Schutztruppe. Und da wäre dann die Stunde möglicherweise auch der Vereinten Nationen oder von anderen multilateralen Organisationen, die das dann gewährleisten können. Und da braucht man dann unter Umständen auch robuste Mandate. Das ist auch klar. Aber Es geht nicht ohne den Willen der beteiligten Staaten. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das hat in der Geschichte nicht wirklich geklappt, dass man das irgendwie erzwingt. Die Staaten müssen zustimmen, die müssen diese Schutztruppen dann auch wollen und respektieren. Und dann kann auf dieser Grundlage sich eine Friedensordnung einstellen und Aufbau betrieben werden und dann letztlich auch an Versöhnung gearbeitet werden.
Stimmt denn der Eindruck, dass es weniger geworden ist, dass solche UN-Truppen eingesetzt werden?
Also jetzt haben wir es schon lange nicht mehr gehört. Der Name Blauhelm-Einsatz, der ist tatsächlich jetzt schon lange nicht mehr geführt worden. Ein Konzept, was eben auch in den 1990er Jahren oder auch schon davor ja durchaus verbreitet war. Aktuell redet man darüber nicht. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Vereinten Nationen, und dafür stehen ja diese Blauhelme, gerade nicht handlungsfähig ist und man deswegen das auch gar nicht denken kann, dass es mal so weit kommen könnte.
Würden Sie tatsächlich so weit gehen, dass die Vereinten Nationen nicht mehr handlungsfähig sind?
Aktuell sind, also der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist aktuell nicht handlungsfähig. Und das andere große Organ ist die Generalversammlung. Natürlich trifft die sich. Die debattieren, die verabschieden auch Deklarationen und Resolutionen, aber die haben halt keine bindende Wirkung. Also das sind dann immer nur Empfehlungen, Meinungen, Mahnungen, aber harte Sanktionen bis hin eben auch zu militärischem Eingreifen kann man nicht über die Generalversammlung lancieren. Schutztruppen könnte man möglicherweise vereinbaren, auch über die Generalversammlung, aber wie wir gerade auch gesehen haben, das wird aktuell ja gar nicht diskutiert.
Haben Sie für sich mal festgestellt oder beobachtet, wann das gekippt ist? Gibt es da so einen Zeitpunkt, wo man sagen kann, mit dem und dem Konflikt oder mit der Situation haben sich die Vereinten Nationen eigentlich verabschiedet oder ist das ein schleichender Prozess gewesen?
Also es war sicherlich ein schleichender Prozess. Also wir haben ja sichtbar geworden, ist es auf jeden Fall in Syrien. Ja auch ein langer, langer Bürgerkrieg, der dann ein Stellvertreterkrieg ja auch geworden ist. Letztlich unglaublich, unglaublichem Leid. Da konnten ja auch die Vereinten Nationen so gut wie nichts ausrichten. Die haben in dem Konflikt im Grunde keine große Rolle gespielt. Wo sie natürlich immer auch eine Rolle spielen, das darf man auch gar nicht unterschätzen, ist Versorgung von Flüchtlingen, Hilfslieferungen humanitärer Art. Da kann man ja schon auch sehen, dass die Vereinten Nationen da entsprechende Strukturen haben und auch in der Lage sind, Gelder zu verteilen, sodass Hilfe gewährleistet werden kann. Das ist auf jeden Fall ein Segen, dass es in der Hinsicht diese Institution gibt. Aber tatsächlich zur Friedensschaffung und zur Friedenssicherung sehen wir da jetzt eben keine großen Aktivitäten. Also Syrien hat das deutlich gezeigt und schließlich die Vereinnahmung der Krim und dann der Ausbruch des Aggressionskrieges in Ukraine hat es ja nochmal ganz, ganz deutlich gemacht. Sobald eben die 5 Vetomächte im Sicherheitsrat geopolitische Interessen haben, die entgegensätzlich sind, dann funktioniert dieses Gremium einfach nicht mehr.
Ich sehe auch eine Verschiebung hin zu regionalen Strukturen, zu kleineren Strukturen, natürlich EU, die USA als Einzelplayer, Russland mit China, vielleicht auch Stichwort BRICS, finden sich neue Strukturen wieder, die aber jeweils dann so partiell regional aufgestellt sind. Wird das der weitere Weg sein oder können Sie sich auch vorstellen oder sehen Sie vielleicht sogar schon Bestrebungen, dass es wieder auf eine globale Lösung zurückgeht? Oder müssen wir uns erstmal damit einrichten, dass die Interessensgruppen sich weiter zusammenfinden und ich sag mal, ihre Interessensvertretung selber wahrnehmen?
Ja, also ich gehe eigentlich auch davon aus, dass wir eine gewisse Regionalisierung haben werden. Das ist jetzt vielleicht auch nicht das Optimale, wenn wir natürlich über die weltweite Sicherheitsarchitektur sprechen, aber ich glaube, wir haben aktuell gerade gar keine andere Wahl. Und wir sollten uns das auch vergegenwärtigen und die Wichtigkeit dessen auch gewahr sein, dass wir uns auf Europa besinnen und die Werte, die wir in Europa geschaffen haben, an die wir glauben, dass wir die wirklich mit Überzeugung leben und auch weitertragen und auch einfordern. Wir dürfen uns da nicht irritieren lassen durch machtpolitisches Gehabe links und rechts, sondern dass wir wirklich die Erfahrungen, die wir in beispielsweise dann in Menschenrechte ja gegossen haben, die wir dann auch mit dem strafrechtlichen, völkerstrafrichen Durchsetzungsmechanismen verbinden, ja, dass wir an diese Werte weiter glauben und die weiter vorantreiben und weiter auch auf die Einhaltung auch weiter beharren, dass dann möglicherweise das sich nicht nach außen trägt momentan und andere Regionen andere Wege gehen, das ist halt dann jetzt aktuell so. Aber wir sollten uns auf gar keinen Fall verunsichern lassen. Das wäre jetzt genau das Falsche, wenn wir uns auf eine niedrigere Stufe dann herabsetzen. Denn ich rede immer wieder dann auch von den Menschenrechten, die uns ja auch nicht irgendwie vom Himmel gefallen sind. Diese Menschenrechte haben wir in Europa und natürlich auch darüber hinaus ja entwickelt aufgrund von furchtbaren Erfahrungen, die wir gerade im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Und das sind ja millionenfache Opfer, die diese Menschenrechte gekostet haben. Und darauf sollten wir uns einfach immer wieder besinnen. Ja, wir machen das nicht, weil wir irgendwie verstanden haben, was das Wesen der Welt ausmacht oder so, sondern wir machen das aufgrund unserer geschichtlichen Erfahrung, die uns das gelehrt haben. Und das, daran dürfen wir uns nicht irritieren lassen. Wir sind da auch weltweit ja gar nicht die Einzigen. Also wir haben in Lateinamerika viele Staaten und auch Demokratien, die da ganz auf unserer Seite sind. Wir sind mit Japan, Südkorea und auch im afrikanischen Kontext gibt es viele Staaten, die das auch wollen, die auch an die Menschenrechte glauben und Durchsetzungsmechanismen haben, wie beispielsweise den Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das ist ein funktionierendes System, hat sich fantastisch entwickelt. Und da sollten wir eben dann die Koalitionen entsprechend suchen. Ich habe jetzt Kanada nicht erwähnt, Nordamerika ist ja auch nicht, sind nicht nur die USA. Aber wenn es jetzt beispielsweise gerade mit den USA nicht funktioniert, wenn wir diese Werte nicht mit den USA teilen können, dann müssen wir das jetzt vielleicht auch als Status quo einfach mal so akzeptieren, dürfen uns aber nicht irritieren lassen. Und da sehe ich so eine gewisse Gefahr, dass wir unsere Erfahrungen da nicht ernst genug nehmen und uns verunsichern lassen. Das wäre genau der falsche Weg. Also ja, Regionalisierung ist, ich will jetzt nicht sagen, der Schlüssel. Es ist vielleicht eher ein Eingeständnis an die machtpolitische Konstellation. Aber das ist jetzt vielleicht das, worauf wir uns jetzt mal konzentrieren müssen.
Die Regionalisierung birgt natürlich auch immer die Gefahr, dass gerade die Schwächsten hinten runterfallen, weil sie eben keine Lobby mehr haben oder weil sie sich in ihrem Zusammenschluss dann eben nicht mehr so entscheidend positionieren können, wie das im Gesamtkontext der Vereinten Nationen gedacht gewesen ist als Grundidee. Inwiefern spielt aus Ihrer Sicht auch der zeitliche Kontext eine Rolle? Also die Differenz, die zeitliche Spanne, die zwischen den Ereignissen im Zweiten Weltkrieg und danach eine Rolle gespielt haben zu heute. Also meine These ist ja, auch wenn ich in die innenpolitische Situation schaue, dass das, was wir da im Moment parlamentarisch erleben, auch einem Stück weit schwindenden direkten Erleben oder zumindest einem direkten Erzählen des Erlebten eben nicht mehr stattfindet. Und inwiefern fügen wir uns oder finden wir uns vielleicht auch in einer Situation der vermeintlichen Sicherheit, das nämlich nur noch prägnant ist, die unglaublich, ungewöhnlich lange Phase des Friedens in Europas und eben nicht das Unglück, was vorher geschehen ist.
Ja, also das spielt garantiert eine Rolle. Ja, also dass die Generation heute keine eigene Erinnerung mehr hat, keine Erzählungen, unmittelbaren Erzählungen mehr hat, auf das es aufbauen kann, das spielt sicherlich eine Rolle. Also die Erinnerung verblasst, die kollektive Erinnerung verblasst. Und das dürfen wir eben nicht zulassen. Da müssen wir andere Wege und Möglichkeiten finden, um diese Erinnerung an diese furchtbaren Jahre in Europa, um diese Erinnerung aufrechtzuerhalten und eben daran anknüpfend zu überzeugen, dass die Werte, die wir entwickelt haben, die richtigen sind und dass wir die nicht aufgeben dürfen. Aber es wird in der Überzeugungsarbeit schwieriger oder jedenfalls anders. Ja? Und in diesem Prozess befinden wir uns ja gerade. mit mannigfaltigen Problemen, die es sonst auch noch gibt in der modernen Kommunikation, die sich in einer Art und Weise ja beschleunigt und verändert, die wir, wo wir kaum Schritt oder eigentlich nicht mit Schritt halten können. Und in diesem Kontext verblasst die Erinnerung. Es ist also keine gute Ausgangssituation. Aber das ist, glaube ich, unser Auftrag, ja, dass wir nicht nach hinten gucken. Darum geht es ja nicht, ja, sondern es geht darum, dass man auf dieser geschichtlichen Erfahrung aufbaut und das erklärt, wo wir heute sind und daran anknüpfend das gesellschaftliche Leben und das europäische Leben und darüber hinaus weiterentwickelt. Darum geht es. Und das ist aber die Aufgabe der jetzigen Zeit. Genau das ist die Aufgabe der jetzigen Zeit, diese Errungenschaften mit Selbstbewusstsein zu verteidigen.
Wir haben vor einiger Zeit mal einen Podcast aufgenommen, der Jochen Reidegeld und ich, da haben wir die Frage diskutiert, in über einer Stunde gibt es einen gerechten Frieden. Diese Stunde haben wir jetzt nicht mehr zur Verfügung. Ich will aber trotzdem Ihnen die Frage stellen. Gibt es aus Ihrer Sicht einen gerechten Frieden, einen gerechten Krieg?
Einen gerechten Krieg, ja. Ich kenne natürlich schon die philosophische Diskussion, die ja weit dann auf Augustinus und andere zurückgeht, in denen dann immer so etwas wie Selbstverteidigung ja als gerecht letztlich auch angesehen wird. Aber wenn man es, glaube ich, mal so auf einen Nenner versucht zu bringen, dann ist es das auch schon. Also viel mehr sozusagen gerechten Grund, richtigen Grund für den Griff zur Waffe, als sich selber zu verteidigen, kann man eigentlich nicht finden. Und dem würde ich zustimmen. Also ich glaube, in einer Situation, in der man als Gesellschaft, man als Staat, man als Volk mit der eigenen Existenz bedroht ist, da kann man sich mit Waffengewalt wehren. Und das wäre dann auch gerecht. Ein gerechter Krieg, wenn Sie so wollen. Aber ich kenne keine anderen Gründe.
Die Nothilfe schließen Sie aber mit ein.
Die Nothilfe schließe ich mit ein.
War ja auch immer wieder in der innenpolitischen Diskussion die Frage kommt, ja. Können wir die Ukraine noch unterstützen? Dürfen wir das? Ist das mit dem Völkerrecht überhaupt vertretbar? Und wann werden wir eigentlich zur Kriegspartei? Ab welchem Zeitpunkt?
Ja, ich weiß nicht so genau, ob diese Diskussion wirklich, wirklich hilfreich ist. Also wir sind natürlich jetzt nicht zum Glück der Ort, an dem die Waffen sprechen. Aber wir sind natürlich in diesem Konflikt massiv involviert. Also die Ukraine möchte gerne Teil der westlichen europäischen Wertegemeinschaft sein und sie wird von einem Autokraten in Moskau mit Waffengewalt daran gehindert. Und wir helfen der Ukraine dabei, weil das eben unsere Werte sind, die jetzt dort angegriffen werden und die wir da zu verteidigen helfen. Also wir befinden uns in dieser Auseinandersetzung. Wir sind da mittendrin. Und wir sehen ja auch, dass die Kriegsführung heute nicht mehr so eindeutig sich auf ein Schlachtfeld, wo es natürlich entsetzlich ist, wo das unmittelbare Leben bedroht ist, reduzieren lässt, sondern es gibt ja ganz andere Mittel der Kriegsführung. Wir sprechen da von dem Stichwort hybride Kriegsführung eben davon, dass Cyberattacken gefahren werden, die neuesten Erscheinungen von Drohnen, die Provokationen an den Grenzen. Ja, all das sind Dinge, die wir letztlich auch von Russland schon vorher gesehen haben. Ich erinnere jetzt nur an die Krim. Das war ja auch so ein ganz latentes, schleichendes Vorgehen, wo dann plötzlich grüne Männer aufgetaucht sind, die man nicht zuordnen konnte, weil sie keine Hoheitsabzeichen getragen haben. Das Völkerrecht wusste da überhaupt nicht mit umzugehen. Und das sind eben die Herausforderungen von heute. Und natürlich sind wir für Russland der Feind, ja, weil wir eben auch die Ukraine stützen, weil wir diese Werte verteidigen, weil wir unsere Freiheit, wie wir uns das vorstellen, leben wollen. Und Russland, die russische Regierung, Präsident Putin, greift das gerade an, weil er eben eine andere Vorstellung hat von einer Großmacht in Russland, die eben da ein Gegner einfach jetzt darstellt zu unseren Wertevorstellungen. Also wir sind eigentlich mitten in diesem Krieg. Es gibt da nur starke, klar, aber es gibt eigentlich nur graduelle Unterschiede.
Wie muss sich das Völkerrecht weiterentwickeln, um diesen Herausforderungen der hybriden Kriegsführung, die Sie gerade selbst angesprochen haben, gerecht zu werden?
Also das Normale wäre, dass sich die Staaten der Welt treffen und entsprechende Regelungen schaffen. Das hat man ja gesehen beispielsweise bei den großen Friedenskonferenzen 1899 und 1907. Da haben sich ja die großen Lenker der Staaten der damaligen Zeit in Den Haag getroffen und ja beispielsweise die Haager Landkriegsordnung dann verabschiedet, so die Grundlage auch des eine der Grundlagen des humanitären Völkerrechts, was wir heute ja auch, wofür wir heute ja auch kämpfen. Also es bräuchte im Grunde eine solche globale Konferenz, wenn wir tatsächlich über eine ernsthafte Friedensordnung nachdenken wollen. Das sieht man jetzt nicht, dass das am Horizont ist. Insofern wird es wieder nur partiell und regional funktionieren. Und der Auftrag würde dann bedeuten, dass wir uns in Europa eben zusammensetzen und uns überlegen, mit welchen Mechanismen begegnen wir eigentlich diesen Angriffen. Und ja, wie benennen wir die Sache dann auch tatsächlich beim Namen? Und verstecken uns nicht hinter irgendwelchen Floskeln. Ja, darum, das ist, glaube ich, jetzt der Auftrag, es erstmal wirklich zu benennen, das auch als Aggression, als Kriegsführung hybrider Art zu bezeichnen und dann sich damit auseinanderzusetzen, wie man damit umgeht.
Vielleicht ist ja auch der Leidensdruck gar nicht groß genug. Die Punkte, die Sie angesprochen haben, die Situationen sind ja alle nach epochalen Katastrophen entstanden. Also man hat sich dann, nachdem man gemerkt hatte und irgendwie mit Schock wach geworden ist, was da passiert ist, dann hat man sich aufgerafft und solche Regelungen getroffen. Ist das vielleicht auch der Grund, warum man jetzt noch gar nicht so sehr diese Bestrebungen sieht, das zu regeln?
Also da sprechen wir jetzt schon fast psychologisch, ja, dass der Leidensdruck nicht hoch genug ist. Er ist jedenfalls, ist der Druck auf die kriegsführenden Parteien aktuell nicht so, dass irgendjemand hier sich in der Lage sieht, nachzugeben, eine Lösung zu suchen jenseits des Schlachtfelds. Es wird hier mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln weitergekämpft. Die Entwicklung ist ja auch phänomenal. Also nicht weil ich das bewundere, verstehen Sie mich nicht falsch, sondern ich bin eher erschrocken darüber, wie schnell sich die Art der Kriegsführung verändert. Also mit diesen furchtbaren Drohnenangriffen. Das sind Dimensionen, die sind unvorstellbar für die Leute, die das jede Nacht erfahren müssen. Also es entwickelt sich rasend schnell. Es besteht offensichtlich keine Veranlassung, hier in irgendeiner Art und Weise ein Stoppschild aufzustellen, für keine der beteiligten Parteien. Ja, irgendwann wird es dazu kommen, sei es, weil es nicht mehr anders geht wirtschaftlich oder weil vielleicht doch, und das ist natürlich auch immer meine latente Hoffnung, vielleicht die Vernunft einkehrt. Dann kommt natürlich tatsächlich die Stunde des Völkerrechts wieder, denn dann muss man sich hinsetzen und Regelungen treffen. Und diese Regelungen sind dann wieder völkerrechtlicher Art. Und dann kann möglicherweise, darüber haben wir schon gesprochen, können vielleicht auch die Vereinten Nationen wieder eine Rolle übernehmen durch die Sicherung des Friedens, durch die Kanalisierung von humanitärer Hilfe, durch die Bereitstellung von Interimsregierungen, wie auch immer. Das wird dann hoffentlich möglich sein. Ja, und wenn am Ende dann auch der Glaube sich durchsetzt, dass das so nicht gehen kann, wie es gelaufen ist, und man für die Zukunft Regeln braucht, um das zu verhindern, das wäre natürlich zu wünschen. Dann wären diese Opfer nicht ganz umsonst. Aber aktuell ist es ja kaum zu ertragen.
Ich würde zum Abschluss gerne ein Gedankenspiel mit Ihnen durchgehen. Johann Wadephul wird neuer Generalsekretär der Vereinten Nationen. Friedrich Merz ruft bei Ihnen an und sagt, ich brauche einen neuen Außenminister, der sich gerne auch nach vorne um die Neuorientierung des Völkerrechts kümmern soll. Wie lautet Ihr 100-Tage-Programm?
Wie lautet mein 100-Tage-Programm? Herr Specker, das kann ich natürlich so aus dem Stegreif jetzt hier nicht beantworten. Wir sind als Bundesrepublik Deutschland in einer unglaublich schwierigen Situation. In den beiden starken Konflikten, die uns gerade so massiv beschäftigen, Palästina, Israel, auf der einen Seite Ukraine, auf der anderen Seite. Wir haben in beiden Bereichen unglaubliche historische Verantwortung. Und ich glaube, die Bundesrepublik Deutschland darf sich jetzt aber nicht weiter verstecken. Und wir haben das vielleicht auch zu lange getan, mit gutem Grund. Ich will das jetzt gar nicht kritisieren, aber wir sind ein wirtschaftlich sehr potenter Staat. Wir sind eine vergleichsweise homogene Gesellschaft. Ich weiß, wir haben auch Probleme natürlich im Inneren. Gleichwohl sind wir eine starke Gesellschaft, ein starkes Volk. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Wir müssen uns zeigen und müssen Führungsrolle übernehmen in Europa. Das ist nicht leicht. Das fällt gerade unserer Generation vielleicht nicht so leicht, weil wir anders aufgewachsen sind. Aber ich meine, es geht nicht mehr anders. Und für den völlig ausgeschlossenen Fall, dass ich Außenminister werden sollte, wäre es mein Anliegen, das tatsächlich zu entwickeln, hier ein Verantwortungskonzept zu entwickeln, eine Leitungsfunktion letztlich in Europa dann auch ein Stück weit zu übernehmen, immer mit dem Versuch zu überzeugen, mit Vernunft, mit wertegeleiteten Überlegungen zu überzeugen, dass das, was wir tun, für das Beste für alle ist. Ja, das ist ja immer der Anspruch. Und dass der Maßstab immer die Verwirklichung der Menschenrechte ist und der Respekt vor der Würde des Menschen und der Würde des Lebens.
Lieber Herr Professor Safferling, ich kann mir kein besseres Schlusswort vorstellen. Ich danke Ihnen herzlich für das aufschlussreiche Gespräch, für das interessante Gespräch. Es war ohne Jochen Reidegeld eine etwas andere Folge, aber ich glaube, dass sie den Zuschauerinnen und Zuschauern trotzdem gefallen hat. Ich danke allen fürs Einschalten. Ich danke Ihnen fürs Dabeisein. Herzliche Grüße nach Nürnberg. Alles Gute.
Ja, vielen Dank für Sie auch, Herr Speker. Alles Gute. Danke.